herzlich grüßen. Schön, dass wir im Hause Gottes sein dürfen. Es ist der beste Ort, wo wir überhaupt uns aufhalten können. Denn da, wo Gott ist, da, wo der Herr ist, da ist Herrlichkeit. Und der Herr Jesus hat uns diese Gnadenzeit geschenkt, dass jeder, der zu ihm kommt, jeder, der aufrichtig ihn anruft, da will er sich erkenntlich machen. Wer den Namen des Herrn anruft, der soll gerettet werden, auch heute Morgen. Und das gilt. Und ich möchte uns wirklich ermutigen, dass wir heute Morgen die Zeit alleine zu Jesu Ehre und zur Begegnung mit ihm verwenden möchten. Dass der Herr Gnade schenken möchte, dass unsere Gedanken nicht spazieren gehen und nicht überall hingelenkt werden, sondern auf ihn, auf Christus. Denn wir sind nicht sicher, ob wir nochmal solche Möglichkeiten erleben, dass wir im Haus Gottes sein können. Auch wenn es sich bedrohlich anhört, aber ist die Realität. Lasst uns die Zeit auskaufen, wenn wir in Gottes Gegenwart sind. Der Herr segne euch. Ich grüße alle, die Gäste sind, die heute vielleicht zum ersten Mal da sind, euch einen besonderen Gruß, aber sonstige Gäste, euch ein herzliches Willkommen. Der Joel mit seiner Frau ist da und seiner Familie. Der Herr möchte euch besonders segnen heute. Ich habe ihn gefragt, ob er ein Zeugnis geben möchte, aber heute will er nur genießen, hat er gesagt. Der Herr möchte euch segnen beim Genießen. Und alle anderen, auch wir, die wir des Hauses sind, uns allen möchte ich Gottes Segen wünschen. Schön, dass wir in Gottes Haus sein dürfen. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Woche, eine gesegnete Woche. Wer hat den Herrn erlebt diese Woche? Einige, aber nicht zu viele. Ja, wo wart ihr? Oder denkt ihr, der Herr war abgehauen? Der Herr ist immer derselbe. Er steht immer jeden Tag und wartet auf uns. Er möchte unbedingt seine Freude mit uns teilen. Das größte Problem ist nur, dass wir immer wieder von den Umständen so stark abgelenkt werden, dass wir irgendwo an den Herrn vorbeileben. Die Predigt von letzter Woche, ich denke, ihr habt es noch in Erinnerung, diejenigen, die nicht da waren, euch möchte ich einfach nur sagen, ihr könnt es auch noch auf YouTube aufrufen, es ist festgehalten. Aber es ging darum, dass einfach Jesus ein simples Evangelium weiter verkündigt hat und gesagt hat, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist herbeigekommen, aus Markus 1, Vers 15. Tut Buße, glaubt an das Evangelium und ändert euer Leben. Also Buße tun heißt nichts anderes als gucken, dass wir mit Gott versöhnt werden. Wer kann von ganzem Herzen heute Morgen sagen, er ist mit Gott versöhnt? Da dürfen wir jetzt schon die Finger lupfen. Aber das Komische ist, dass ich nicht alle Hände sehe. Ihr lieben Geschwister, wenn wir mit Gott nicht versöhnt sind, wenn wir mit Gott nicht im Reinen sind, dann werden wir das Reich Gottes nicht erleben, nicht ererben, ganz sicher nicht. Amen. Glauben wir das? Jesus kam in diese Welt, damit er die Menschen mit ihm, mit Gott versöhnt. Er kam, hat alles auf sich genommen, hat den größten Schmerz, den höchsten Preis bezahlt, damit du und ich mit Gott versöhnt werden können. Er hat alle Möglichkeiten geschaffen, dass du einfach nur drauf losgehst und dass du es bekommen kannst. Von Gottes Seite ist alles getan. Der Rest hängt von dir ab. Wer möchte mit Gott versöhnt werden? Also ich möchte es. Und ich glaube ihr auch, auch wenn die Hände nicht alle hochgegangen sind, aber mit Gott nicht ins Reine zu kommen oder nicht im Rein zu sein, ist kein Leben. Und alles, was kein Leben ist, wissen wir, was es heißt. Und der Herr möchte uns wirklich heute Morgen unsere Gedächtnis, unsere Gedanken, unser Empfinden, alles so erwecken und so aufwecken, dass wir alles dran geben, jeden Preis auf uns nehmen, alle Mühe dran geben, dass wir mit Gott versöhnt sind. Amen. Gelobt sei sein Name. Ich möchte weitergehen. Wir haben auch orthodoxen Oster hinter uns seit letzter Woche. Wir leben jetzt in dieser Zeit zwischen Ostern und Pfingsten. Und ich habe mir so Gedanken gemacht, wie haben wohl die Jünger, die Menschen, die richtig überrascht waren, als Jesus auferstanden war, wie haben die in dieser Zeit zwischen Ostern und Pfingsten gelebt? Ich denke, dass alle irgendwie eine Antwort hätten, aber ich versuche mal, so aufgrund meines Erkenntnisses irgendwie gewisse Sachen zu erläutern. Aber ich denke, die haben so gelebt, wie wir oft in unserem Herzen denken und wünschen, so möchte ich leben. Ist es kompliziert? Die haben so gelebt, wie unser Gewissen, wie unser Empfinden immer wieder uns erinnert, so möchtest du, so sollte man leben. Aber auch dort haben die Menschen nicht alle so gelebt, wie sie es eigentlich leben sollten. Wir wissen, zwischen Ostern und Pfingsten haben sich die Menschen bzw. die Jünger immer wieder getroffen. Jesus hat sich immer wieder ihnen gezeigt. Jesus hieß, er ist auferstanden, und doch haben nicht alle es geglaubt oder erlebt. Ich möchte Apostelgeschichte 1, Vers 4 bis 8 lesen, was heißt, und nur einfach zugrunde legen, das ist noch Einleitung. Und als er mit ihnen zusammen war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten, das Reich für Israel? Er sprach aber zu ihnen, es gebührt euch nicht Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat, aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Ich lese diese Stelle immer wieder. Wahrscheinlich werden wir es bis Pfingsten immer wieder noch hören und darüber hinaus. Aber er befahl ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten. Ist hier jemand, der meint, einige haben Jerusalem doch verlassen? Was denken wir? Haben alle gewartet? Haben alle gebetet? Ich möchte die Jünger jetzt damals sehen, und ich möchte auch ein Bild umlenken und auf uns projizieren. Jetzt die Frage, ist es sicher, dass die dort alle gewartet haben? Also ich bin nicht sicher. Ich sage es ehrlich, es ist auch nicht so festgehalten. Aber das ist auch nicht die allerhöchste Frage. Aber ist es sicher, dass das, was Jesus gesagt hat, wenn sie warten, dass sie mit Kraft erfüllt werden und dass sie erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, ist das geschehen? Es ist geschehen. Und diejenigen, die darauf gewartet haben, die dort waren, die haben es erlebt, obwohl alle zu derselben Zeit gelebt haben. Und wenn wir hier heute Morgen predigen, wir predigen jetzt in erster Linie zu den Gläubigen hier, die von Christus schon Bescheid wissen. Zu denen spricht Gottes Wort heute. Die, die Gottes Wort nicht kennen, die lernen es kennen, aber die sind nicht so betroffen. Also um klarzustellen, diejenigen, die gewartet haben, die haben es erlebt. Aber ich, du mal, das, lass das von mir sein, ich könnte mir vorstellen, dass nicht alle gewartet haben und nicht alle geglaubt haben. Ich möchte es mit einer Bibelstelle untermauern. Es heißt in Johannesevangelium, dort ist die Rede von Thomas, wo es heißt im Kapitel 20, erstmal Vers 19 und dann von 24 weg. Im Vers 19 heißt, am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter ihnen und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Gelobt sei Jesus. Wie schön ist es, wenn Jesus in deinem Leben kommt und sagt dir, Friede sei mit dir. Ich möchte so sehr erleben. Möchtest du es auch? Hast du es schon erlebt? Ich werde in der Richtung noch einige Mal fragen. Jetzt lesen wir von Vers 24. Thomas aber, der Zwilling genannt wird, einer der zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Also hier ist schon die Antwort, dass nicht alle es tausendprozentig wahrgenommen haben oder gefolgt haben Jesus wirklich beim Wort genommen haben. Auch sogar nach der Auferstehung waren einige dabei, von den Jüngern sogar. Thomas war ein Jünger. Und warum er nicht dabei war, lasst uns da nicht fantasieren, sondern sagen, er war einfach nicht dabei. Schöner wäre es, wenn er dabei wäre. Da sagten die anderen Jüngern zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meine Finger in die Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich es nicht glauben. Herr, nimm jeden Unglauben heute Morgen weg. Wenn hier irgendjemand ist und sagt, ich kann das nicht zu 100 glauben, bis ich es nicht so oder so erlebe, kann ich nicht glauben. Der Herr möchte diesen Geist des Unglaubens wirklich heute Morgen verbannen. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen versammelt und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Tür verschlossen war, und tritt mitten unter sie und spricht, Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Ich weiß nicht, wie Thomas sich gerade damals gefühlt hat, dort. Aber Gefühl hin oder her, er ist dem Heiland begegnet. Und ich möchte dir sagen, wenn du bis heute Morgen irgendwo nicht geglaubt hast oder nicht glauben konntest, der Herr möchte dich mit seinem Geist erfüllen, dass du glauben kannst heute Morgen. Amen. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm, weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Meine Frage an dich, hast du schon Jesus gesehen? Lassen wir stehen. Ich beweise dir, du hast ihn gesehen. Ich werde heute Morgen im Laufe der Predigt dir sagen, du hast Jesus oft gesehen. Du hast ihn nur ignoriert. Hier heißt es weiter, noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Dies aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, wir, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Ihr lieben Geschwister, ich habe so auch in der Vorbereitung und immer wieder gesagt, Herr, warum sind so viele Geschichten so im Neuen Testament geschrieben? So viele Geschehnisse. Diese Menschen sind doch schon alle gestorben. Aber das Evangelium ist geschrieben, damit dein Leben und mein Leben heute, das genauso sich abspielt, wie damals das Leben der Jünger. Dein Leben und mein Leben ist zwar geografisch woanders und ist kalendarisch weiter vorgerückt, aber das Leben spielt sich genau in derselben Art und Weise, hat denselben Muster wie damals. Amen. Und der Herr hat uns sein Wort gegeben, dass wir durch sein Evangelium, durch sein Wort ihn erkennen, ihn erleben, ihn sehen können, ihn erfahren. Jetzt lese ich für uns. Lasst uns, heute lesen wir etwas mehr, aber es ist sehr wichtig. 1. Korinther Kapitel 15 möchten wir einige Verse lesen. Da schreibt Paulus vom Vers 1: Ich erinnere euch aber, liebe Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht. Stehen alle fest heute Morgen im Gehorsam, im Verständnis, in Erkenntnis des Evangeliums? Wer steht richtig fest? Durch das ihr auch selig werdet durch dieses Evangelium, wenn ihr es festhaltet in der Gestalt, in der ich es euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr umsonst gläubig geworden wärt. Also wenn wir das Evangelium nicht so festhalten, in dem Fall, wie es Paulus an die Gemeinde weitergegeben hat, wie es Jesus uns hinterlassen hat, wenn wir dazu tun oder weglassen, wenn wir eigene Konzepte aufstellen, wenn wir das tun, was wir wollen, dann sage ich euch, dann ist Christus umsonst gestorben. Lass doch deine schwachen Ideen, lass doch deine Dickköpfigkeit und dein starkes Egoismus, wenn es von Gott geht oder wenn von Gott die Rede ist, lass es bleiben, weil es ist so schwach. Wir haben von Jenny in der Einleitung gehört oder ganz am Anfang, nur wenn ich schwach bin, nur wenn ich mich wegtue, nur wenn ich Christus wirklich als Lebenskonzept habe, dann bin ich stark. Und ich sag dir, und du könntest es mir sagen, immer wenn ich auf mich geschaut habe, wenn ich auf mich gebaut habe, ist es zusammengekracht. Amen. Wer aber auf Jesus schaut, wer auf Gott vertraut, wird nie zu Schanden werden. Amen. Gelobt sei der Name Jesus. Er ist gekommen, damit deine Schwäche überwunden wird und alle deine Schwächen zu Stärke werden. Aber lasst uns das Evangelium so glauben und so annehmen und so hören und so leben, wie es ist. Weil sonst war alles umsonst für dich. Er kam, dann für ein paar wenige. Aber glaub an das Evangelium, leb das Evangelium. Denn als erstes habe ich euch, Vers 3 in 1. Korinther 15, denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift. Und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach der Schrift. Und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen, von den zwölf Jüngern. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal. von denen die meisten noch heute leben. Also wenn wir diese Passage so lesen, dann gehen Alarmglocken auf. Das kann fast nicht sein. Aber ich möchte uns nachher nochmal ergänzen. Es leben viele, es leben die meisten, die Jesus gesehen haben. Und von diesen 500, aber von hier sind viele, die Jesus gesehen haben. Einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln. Zuletzt von allen ist er auch von mir aus einer unzeitigen Geburt gesehen worden, von Paulus. Es ist nachgewiesen, dass Paulus ein bisschen später gelebt hat. Er hat die Auferstehung und das Entrücken Jesu oder die Entrückung nicht erlebt, aber er ist Jesus begegnet und hat Jesus gesehen. Gelobt sei Jesus. Meine Frage: Von so vielen ist er gesehen worden. Möchtest du ihn auch sehen? Auch wenn ich schon behauptet habe, du hast ihn gesehen. Wer möchte Jesus sehen? Der Herr schenke uns Gnade, dass wir ihn erkennen. Dass wir nicht hier leben und an ihn vorbeigehen. Ihr lieben Geschwister, ich habe angerissen, dass die Menschen genauso gelebt haben wie wir. Einige zweifelten. An einigen ist damals schon das Reich Gottes vorbeigegangen. Paulus schreibt an die Gemeinde. Und liebe Geschwister, es ist die große Gefahr, dass in so einer Gemeinde auch wie hier oder in anderen Gemeinden, dass viele da sind, die Jesus sehen und viele da sind, an denen Jesus vorbeigeht. Obwohl sie ihn sehen könnten, sehen sie ihn nicht. Amen. Herr, schenk Gnade, dass wir dich alle sehen. Herr, schenk Gnade, dass dein Volk wirklich wie ein Mann auf dich ausgerichtet ist. Ihr lieben Geschwister, ich habe so Gedanken gemacht und ich glaube, der Heilige Geist hat mir die Gedanken gegeben. Es ist so nah, das Lebendige mit Gott und das, was so aussieht wie gut, aneinander. Und es wird eines Tages hundertprozentig Farbe bekannt werden müssen. Der Herr Jesus wird gerecht diese Dinge auseinanderhalten. Ich habe so Gedanken gemacht, Kain und Abel, die haben wohl dieselben Eltern gehabt. Ich denke oder ich stelle mir so vor, dass Adam und auch Eva haben immer wieder gesagt, Gott hat mit uns jeden Tag gesprochen. Er kam in der Kühle des Abends und hat uns gerufen. Er hat so viele schöne Sachen uns gezeigt. Der Eden war so herrlich. Jungs, wir haben einen Fehler gemacht. Achtet drauf. Kommt und lebt heilig. Lasst euer Leben auf Gott ausgerichtet sein. Das ist meine Interpretation. Und wenn wir lesen im 1. Mose Kapitel 4, dort heißt es, sie haben das Verlangen gehabt, Gott ein Opfer zu bringen, Gott anzubeten, in den Gotteshaus zu gehen oder um Gott zu ehren. Und wir lesen, ihr könnt es lesen dort, Kains Ausstrahlung, Kains Ausdruckweise war finster, war ärgerlich, war nicht freundlich, obwohl sie vor Gott gestanden sind und Gott angebetet haben, von Gott gewusst haben. Herr, lass nicht zu, dass hier jemand ist, der ärgerlich aussieht oder ärgerlich in der drin ist, der nicht wirklich auf Gott ausgerichtet ist, der nicht mit Gott im Einklang ist. Ist hier jemand, der mit Gott nicht wirklich versöhnt ist? Ich weiß, du streckst nicht. Aber liebe Geschwister, wenn deine Ausstrahlung, wenn deine Blicke traurig sind oder böse sind oder verfinstert sind, sorge darum, dass heute dein Leben in Ordnung kommt, denn nach der Kurve weißt du nicht, was kommt. Der Herr mag, wenn seine Kinder aufrichtig kommen. Und ich rede zu der Gemeinde heute Morgen. Kain und Abel sind weit weg. Aber es heißt, Abel hatte Gott ein Opfer gebracht von seinem Besten. Wir kennen ja die Geschichte, wie es ausgesehen hat. Kain war Landwirt, hat Gemüse und Obst und was auch immer angebaut. Und Abel war mehr auf Schafzucht oder Hirtentätigkeit konzentriert. Und Abel hat aber das Beste gebracht. Wir wissen nicht genau, was für eine Frucht Kain gebracht hat. Wir wissen es nicht. Wir wissen, dass Abel das Beste gebracht hat. Aber wenn deine Frucht auch schön aussieht und deine Blicke aber finster sind und dein Herz verfinstert ist und in deinem Herzen nicht Reinheit und nicht Heiligkeit ist, egal wie schön deine Opfergabe nach außen aussieht, Gott sieht es. Und Gott gefiel es nicht. Und wisst ihr, in der Gemeinde, in unser Glaubensleben passiert es oft so, dass wir leben, jeder denkt, wir sind die besten Christen, jeder denkt, wir sind tatsächlich kurz vorm Entrücken, aber der Herr sieht dein Herz. Wenn deine Blicke, wenn dein Herz, wenn deine Ausrichtung aufrichtig ist, sieht es der Herr. Meine Frage bzw. mein Aufruf: Prüf dein Herz. Schau, ob deine Blicke, deine Herzensausrichtung, dein Leben heilig ist oder ob es versteckt irgendwo geführt wird. Der Herr kennt es. Und jetzt der Titel der Predigt: Hast du Jesus schon gesehen, wirklich? Lasst uns heute Morgen sehen und erkennen, dass Jesus unter seinem Volk genau die Unterschiede kennt. Der Herr weiß es in erster Linie. Ich möchte zwei Bilder aufstellen. Ob wir, wie die Jünger, zwischen Ostern und Pfingsten warten auf die Ausgießung des Geistes, ob wir warten und glauben, dass der Herr die Verheißung erfüllen wird, dass er uns mit Kraft, dass er uns mit seinem Geist wirklich erfüllt und es gibt, damit wir das Evangelium verkündigen können. Die Jünger haben im Kopf nur gehabt, dass das Reich Israel von den Römern, von der Besatzung frei wird. Jesus hat gesagt, es ist nicht gut, dass ihr das alles weißt. Für euch ist aber wichtig, dass ihr Zeugen sein sollt in Jerusalem, Samaria, Judäa und bis zum Ende der Welt. Das gilt dir, das galt denen und auf dem anderen Bild gilt es auch für uns. Das Evangelium wurde damals den Jüngern gebracht, aber das Evangelium ist zu 100% genauso uns gesagt. Jetzt zur ersten Stufe. Wer möchte mit dem Heiligen Geist erfüllt werden? Wer wartet wirklich darauf? Wir haben 24-Stunden-Gebet gehabt letztes Wochenende. Und schaut euch die Liste mal an beim Rauslaufen, wer alles eingetragen war. Ich glaube, ihr habt alle auch viele andere auch mitgebetet, die nicht eingetragen sind. Aber ich wage zu sagen, dass nicht alle gebetet haben. Wie sieht dein Warten auf die Erfüllung des Heiligen Geistes aus? Wie sieht dein Warten auf das Empfangen des Kraft des Gottes aus? Oder du sagst, ich bin stark genug. Aber ich sage dir, wenn du den Geist Gottes und die Kraft Gottes nicht in dir hast, bist du sowas von kraftlos dort draußen, so uneffektiv, sowas von schwach als Christ, sowas von wenig Frucht wirst du dem Herrn bringen, dass du sie auf einem Finger zählen kannst. Oder du brauchst nicht mal einen Finger dazu, weil es wird nicht funktionieren. Wenn du wirklich Menschen zu Jesus bringen willst oder führen möchtest oder dass Menschen sich bekehren können, wenn der Geist Gottes, wenn die Kraft Gottes nicht in dir ist, ist vergebene Mühe. Aber Frage, wer möchte Menschen zu Gott führen? Wer? Ich möchte es sehr. Ich weiß, ihr seid scheu. Und ihr wollt es nicht zeigen. Aber ich sage euch, es gibt keine größere Freude auf der Welt, wie wenn sich jemand bekehren kann durch dein Zeugnis, durch dein Beitragen, durch deine Mithilfe. Wie wollen wir vor Gott erscheinen ohne Frucht? Wir sind berufen, dass wir hingehen und Frucht bringen. Hast du schon Frucht für den Herrn gebracht? Der Herr möchte Gnade schenken, dass durch dein Leben viele gerettet werden, viele aus der Finsternis herauskommen. Heute Morgen hat mir der Walter einige Bilder geschickt vom Bruder Sergej. Der Bruder Sergej ist derjenige Ukrainer, der Leberzirrhose oder Leberkrebs hatte, der dem Tod näher war wie zum Leben. Und der Herr hat durch Wunder ihn geheilt. Und wisst ihr, was er tut? Er erzählt jedem weiter, was Gott an ihm getan hat und kümmert sich um Drogenabhängige, um Menschen, die gestrandet sind. Und unter anderem, ihr könnt es von mir oder von Walter kriegen, ist ein Bild dran, der Mann war wirklich nur noch Knochen und Haut. Also ich kann das sagen, ihr könnt es bei mir auf dem Bild sehen. Und er kam, oder durch den Dienst von Bruder Sergej und seine Leute, wenn ihr jetzt den Menschen sehen würdet, er sieht aus wie unser einer. Er wurde befreit, weil Menschen das Licht, Menschen das Evangelium ihm gesagt haben und ihm auch wirklich tatkräftig zu Hilfe gestanden sind, weil sie für ihn gebetet haben. Ihr lieben Geschwister, wenn wir Gott Ehre bringen möchten, wenn wir Menschen erreichen möchten, wenn wir mit Gott was erleben möchten, ist es unmöglich, wenn wir nicht ein Gebetsleben haben. Herr, schenke, dass wir ein Gebetsleben haben. Wisst ihr, Geschwister, ich sage es einfach so, ich mache keine Werbung, sondern ich sage euch wirklich, diejenigen, die nicht stundenlang beten und beten können, ihr verpasst das Leben. Ihr erlebt Gott nicht. Wenn man auf den Knien eine Stunde ausharren kann, und du kommst hinein, so wie Paulus sagt, in die Tiefe, in die Weite, in die Höhe der Gottheit. Du erlebst, was Gott wirklich gemeint hat. Und du betest und du sagst, Herr, bewege Menschen, dass diesen Menschen geholfen wird. Und du erlebst es. Gelobt sei Jesus. Diese Freude ist mit nichts zu ersetzen. Ich möchte ein Zeugnis vorwegschicken. Bekannte, die Geschichte ist vielleicht schon bekannt, aber ein Bekannter hat erzählt, es war noch dort in meiner alten Heimat als Schulkinder im Dorf, so wie bei euch oder bei uns, oder es kann ja auch eine Stadt sein, aber dort mal war es im Dorf, haben gespielt, was Normalste auf der Welt ist. Die Kinder waren irgendwo 11, 12 Jahre alt und dann war ein kleineres Mädchen, es waren alles Mädchen, und irgendwie kam es, dass sie Schaukel gespielt haben, was wir auch getan haben, dass man mit zwei Händen an zwei Füße festhält und die anderen zwei Hände die zwei Hände und dann schaukelt man, bis es einem schwindelig wird. Also ich habe es mehr getan, wie dass ich geschaukelt wurde. Meine Enkel tue ich jetzt noch schaukeln mit Caro oder mit Olli. Und dann passierte es so, diese Mädchen waren von gläubigen Eltern oder gläubige Kinder, irgendwie kam ein viertes Kind hinzu und kitzelt diejenige, die die zwei Hände am Kopf festhält, und während dem größten Schaukeln durch das Gekitzel lässt sie das Kind fallen, prallt auf den Beton, bewusstlos, ein Stück Knochen ist sogar ausgebrochen, in Koma, keine Hoffnung. Und dann war die Gemeinde, so wie wir. Die Gemeinde hat die Situation erkannt. Im Kreiskrankenhaus dort hat es geheißen, es ist keine Hoffnung. Wenn auch, dann wird sie behindert oder sonst wie, aber das Gehirn wurde zerquetscht. Ihr lieben Geschwister, die Gemeinde hat angefangen zu beten, angefangen zu fasten. Die fasteten einen Tag, zwei Tage, drei Tage. Tag und Nacht waren Menschen in der Gemeinde und haben gebetet. Und ein Bruder, den ich auch kenne, sagte, ich war am Abend zu Hause um 10 Uhr abends, eine Unruhe. Nimm dein Moped und fahr 180 Kilometer weiter dort und dorthin. Herr, was soll ich jetzt bei Nacht? Wie soll ich denn? Er wusste ja von allem nichts. Er kommt an nach Mitternacht. Der Herr zeigt ihm genau zu dieser Adresse. Er kommt hin, er sieht, da war noch Licht. Die Geschwister haben noch gebetet in der Gemeinde. Und die Ausgießung des Heiligen Geistes, dass gewisse Geschwister erlebt haben, die gingen auf dem Knie, er wusste von nichts. So spricht der Geist Gottes. Für das, was ihr gebetet habt, der Herr Jesus hat euch erhört. Es wird gut. Er wusste von nichts. Am nächsten Tag war das Kind erwacht. Das Kind ist mittlerweile so weit, dass sie gerade geheiratet hat, dass sie lebt, hat Kinder. Ihr lieben Geschwister, diesen Jesus gilt zu erleben. Nicht den, der weit weg ist. Nicht den, der nur irgendwo leicht geschrieben ist und wir leben aber unser Leben. Ihr lieben Geschwister, gläubig sein und gläubig sein sind zweierlei Schuhe. Lauheit oder warm ist was anderes. Von Kain hat niemand gedacht in dem Moment, dass er ein Mörder ist. Wenn du einen Tag davor gesagt hast, hättest, dass Kain seinen Bruder umbringen wird, hätte jeder gesagt, hey, der betet doch Gott an, der hat doch Gott gestern in der Kirche wirklich ein Opfer gebracht. Ihr lieben Geschwister, lasst unser Leben vor Gott wirklich geläutert werden. Wie ist unser Leben? Erleben wir, haben wir die Kraft des Heiligen Geistes oder nicht? Wenn der Heilige Geist nicht in dir wohnt, dann wird dich wirklich der Alltag führen. Und jetzt möchte ich aus Matthäus 25 lesen, das sehr ernst ist und sehr wichtig ist. Wir kennen die Geschichte alle. Aber bevor ich lese, wer ist hundertprozentig sicher, dass er Pfingsten erleben wird? Pfingsten ist vor der Tür. Und die Ausgießung des Heiligen Geistes war kurz vor Pfingsten. Aber jetzt die Frage, und dann achten wir sehr drauf. Wer ist sich sicher, dass der Wiederkunft Jesu, dass die Wiederkunft Jesu ganz sicher nach Pfingsten sein wird? Oder ob es nicht schon sein könnte vorher? Ihr lieben Geschwister, lasst uns jedes Mal, wenn wir im Gottesdienst sind, so den Gottesdienst erleben, wie wenn wir nicht sicher sind, ob wir noch eins erleben werden. Die Entrückung wird dann geschehen, wenn es niemand erwartet. Niemand weiß es, nur der Vater, nicht mal der Sohn. Und wenn dein Leben nicht klare Kante hat und nicht klar für Gott brennt, du kannst in der Gemeinde sitzen ein Leben lang. Wenn du aber nicht mit Gott erfüllt bist, wirst du Erklärungsnöte haben. Ich auch. Ich lese vom Vers 31, Matthäus 25. Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und die Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit und alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Ziegen von den Schafen scheidet oder Böcke von den Schafen. Und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zu seiner Linken. Da wird dann der König sagen zu denen, die zu seiner Rechten: Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Ich lese nachher noch schnell, aber allen uns sind Schafe bekannt und Ziegen oder Böcke oder wie man sie auch nennen will, Geiß. Aber ich möchte wirklich sagen, dass Ziege und Schaf oft in einer Herde sind. Und aus Erfahrung sage ich euch, Ziege und Schaf, wenn die Schafe frisch geschoren sind, sind sogar nicht immer ganz leicht zu unterscheiden. Das Problem ist nur, dass Ziege und Schaf zwei absolut hundertprozentig gegengesetzte Charaktere haben, obwohl sie in derselben Herde sind. Ich kann jetzt nicht darauf eingehen, wie Ziegen sind, aber ich kann so viel sagen, Schafe sind demütige Tiere. Mit Schafe kannst du wirklich alles anstellen. Die springen dich nicht an, die beißen dich nicht, die sind wirklich genügsam, die quatschen nicht, die Ziegen sind immer gerade das Gegenteil. Die springen überall hin, die rennen aus der Herde weg, sie sind dreimal schwieriger oder fünfmal schwieriger, wie Schafe zu hüten. Das spreche ich aus Erfahrung. Und wisst ihr, was das Komische war, auch bei der Ziege? Wo sie frisch geschoren waren, die Schafe, und die waren zwischen Ziege, zwischen Schafe, dann hast du mal ein Schaf gepackt von hinten, weil du ihn halten wolltest, das Schaf ist stehen geblieben. Ohne Mucks, ohne was. Wenn du eine Ziege berührt hast, das hat geschrien, das hat Aua gemacht. Oh, ihr könnt euch gar nicht vorstellen. Und wenn du Glück gehabt hast, hat er dich noch gebissen oder dir noch eins gegeben. Also so sind Ziege. Und die sind in der Herde. Der Herr möchte Gnade schenken, dass hier nur wirklich sauber geschorene Schafe sind und keine Ziegen. Also ich will auch keine erkennen. Ziege erkennt man an dem Bart. Aber so viel nur. Aber nur, dass wir sehen. Gottes Wort ist nicht hier zum Lachen, sondern Gottes Wort ist wirklich zum Nachdenken. Das Evangelium gilt für uns, selbst wenn es über Schafe und Ziege die Rede ist. Da wird dann der König sagen zu denen, die zu seiner Rechten: Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen, ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Denn dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir Essen gegeben oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremder gesehen und haben dich aufgenommen oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einen diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Hast du schon einen Fremden aufgenommen? Hast du schon Hungrige gespeist? Hast du Menschen schon geholfen? Du, dann hast du Jesus gesehen. Dann hast du Jesus gesehen. Wer hat Jesus gesehen? Hast du Armen geholfen? Hast du auch geholfen? Wer kann noch sagen, natürlich? Hier noch einer. Ihr lieben Geschwister, das Evangelium ist lebendig. Wisst ihr, wenn wir es nicht getan haben, haben wir ihn auch gesehen. Der Herr möchte Gnade schenken, dass wir Gottes Wort, sein Evangelium erleben im Alltag. Ihr lieben Geschwister, wir sind nicht hier, damit wir gläubig spielen, dass wir einfach in der Herde sind, ob Ziege oder Schaf. Damen grinsen, wenn ich Ziege sage, aber es ist nicht so gemeint. Lasst uns wirklich solche Kinder Gottes sein, die sich verhalten wie Schafe, in Demut, in Aufrichtigkeit, wirklich im Gehorsam und nicht Gottes Wort wirklich ignorieren und wie Ziegen immer abhauen, immer das tun, was wir wollen. Nur das nicht, was Gott sagt. Der Herr möchte uns Gnade schenken heute Morgen, dass wir sein Evangelium erkennen, dass sein Evangelium in unser Leben Frucht bringt. Möchten wir es tun? Ich muss hier Halt machen, ich hätte noch viel zu erzählen, aber wir wollen noch das Mahl feiern. Der Herr möchte uns Gnade schenken, dass wir sein Wort erleben, dass Gottes Wort nicht umsonst für uns geworden ist, dass das Evangelium nicht umsonst zu uns gepredigt worden ist, dass Jesus nicht umsonst am Kreuz gestorben ist. Er möchte uns bei sich haben. Er hat sein Teil erfüllt. Der Herr möchte Gnade schenken, dass wir alle und auch die, die ihr per Livestream zuschaut, dass wir Jesus nachfolgen, dass wir alles für ihn tun. Der Herr schenke Gnade.